Grüezi miteinander.
Grüezi.
Bonjour, buenos dias, guten Morgen. Linette und Roland Funk, wir möchten uns kurz vorstellen und dann mache ich mit der Predigt weiter. Ende September 1990, das ist eine Weile her, dann kamen wir hier in diese Gemeinde. Ich kam zum Studium an die STH, damals VETA. Damals waren wir auch in Gemeinschaft mit Jakob und mit anderen Paraguayern. Wir kamen mit einem Sohn und eine Tochter wurde uns hier geboren. So, danach ging unser Weg dann zurück nach Paraguay, wo ich in Schule, Schulleitung und Predigtdienst in der Gemeinde gearbeitet habe, 7 Jahre. Dann ging unser Weg nach Ostparaguay für einige Jahre in Schulleitung und Lehrer sein. Dann in die Hauptstadt Asunción, wo ich mitarbeitete als Verwalter und Lehrer an einer Fakultät der Evangelischen Universität zusammen mit Alfred Neufeld. Danach ging unser Weg dann in den Pastorendienst in der Brüdergemeinde Asunción, Mennonitenbrüdergemeinde. 2 Mennonitengemeinden teilen sich einen Kirchraum, eine Mennonitengemeinde MG nennen wir das und eine MBG Brüdergemeinde. So, da haben wir in den letzten Jahren gedient und das Foto, das ihr seht, das war im Dezember, wo wir die Stabübergabe gemacht haben an den nächsten Gemeindeleiter, an meinen gewesenen Co-Pastor Niki Bergen. So, ich kann in aller Ruhe hier sein, das ist in guten Händen. Und ja, was machen wir jetzt? Wir sind dabei, in diesem Jahr uns fortzubilden. Wir sagen, wir wollen die Axt feilen und uns vorbereiten für die nächste Dienstzeit, wo wir denken, das geht in die Mission unter den indianischen Brüdern und Schwestern oder die, die es noch werden wollen, im Chaco, in der Gegend, wo auch manche paraguayische Freunde hier sind. In der Hauptstadt, da hat Linette dann in der Zeit dann auch Fortbildung gemacht. Sie wurde Englischlehrerin, dann einige Zeit auch in Deutschland. So, dazu kannst du dann ein paar Sätze sagen.
Ja, ich habe ein Training gemacht, das nennt man als Image Coach. Das hat mit Farbe, mit Stil, mit Image zu tun. Aber mein Ziel, mein Wunsch war vor allen Dingen, Frauen zu helfen, dass sie sich ganzheitlich schön finden, nämlich so wie Gott sie sieht, wunderbar und einzigartig gemacht. Und dazu fehlten mir die Instrumente und deswegen habe ich dann auch diese Instrumente mir angeeignet. Und das ist, was ich heute dann, sagen wir mal, eigenständig mache und nach meinem Rhythmus, wie es dann passend ist. Und wenn wir unterwegs sind, kann ich es auch machen. Vielleicht noch etwas zur Ergänzung zu der Familie da. Also uns wurde dann noch, nachdem wir dann aus dem Studium zurück waren, noch ein Sohn geboren. So, wir haben 3 Kinder, ein Sohn, eine Tochter, ein Sohn. Die sind alle verheiratet. Wie ihr da seht, sind auch 3 Enkelkinder schon da. Und das 4. ist unterwegs.
In den vergangenen Andachten haben wir wunderbare Gedanken gehört über den König aller Könige. Und zwar über den König, der kommt, der gekommen ist und der wiederkommt, über den König, der für uns am Kreuz umgehen lassen gebetet hat und dann das Lösegeld bezahlt hat. Und heute wollen wir weiter nachdenken über den König, der Sieger ist, über Tod und Verwesung. Jesus Christus, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Bis zu unserem letzten Atemzug und weiter hinaus. Wie er gesagt hat, er ist auferstanden. Können wir vielleicht diese 2 Sätze heute mitnehmen? Wie er gesagt hat, er ist auferstanden. Und dann nehmen wir das mit und überlegen, was macht das mit mir? Oder was hat das mit mir gemacht? Wir haben Matthäus 28 gelesen und da haben wir dann von dem Engel gehört, ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Und er schickte sie sozusagen nach Galiläa. Von Jerusalem nach Galiläa, wenn wir Kapernaum nehmen, dann sind das Fußweg unbedingt 160 Kilometer. Also am ersten Tag der Woche, am Auferstehungstag, am Tag nach dem Sabbat, irgendwann in den nächsten Tagen sind dann die Jünger diesen Weg gegangen. Und wir können uns darüber Gedanken machen, was ist in dieser Zeit, wo sie unterwegs waren, in ihren Köpfen gegangen? Enttäuschung, Fragen, ungelöst. Und Petrus und andere gingen dann fischen am See Genezareth. Und da kam die Situation, dass der beste Grillchef ein Fischessen machte für seine Jünger und lud sie ein. Wir sehen auch in der Nähe von Galiläa ist auch der Berg Tabor, Megiddo und auch das Karmelgebirge, nur um kurz das zu erwähnen. Wir wollen uns heute Gedanken machen, was macht es zum Beispiel, was hat es gemacht mit Saulus von Tarsus, aus dem ein Paulus geworden ist. Und dieser Saulus, der hatte die Christen verfolgt. Das kann man nachlesen in Kapitel 9, Apostelgeschichte. Und da ist er dann Jesus begegnet unterwegs, wo er nach Damaskus war. Und danach fing er an, ein Botschafter für Jesus zu sein, und zwar in dem ganzen Mittelmeerraum. Angefangen von Damaskus und dann in seinen Missionsreisen und zuletzt, was wir dann heute uns Gedanken machen wollen, dann auch in Caesarea Maritima ganz konkret und wie er da von dem Auferstehenden zeugt. Und da wollen wir jetzt Apostelgeschichte 26 lesen. Da wird Linette uns das Wort lesen und dann mache ich weiter.
Apostelgeschichte 26. Darauf sagte Agrippa zu Paulus, es ist dir gestattet, in eigener Sache zu sprechen. Paulus hob die Hand und begann seine Verteidigungsrede. König Agrippa, ich schätze mich glücklich, dass ich mich heute vor dir gegen die Angriffe der Juden verteidigen kann, vor allem, weil du ein hervorragender Kenner aller jüdischen Sitten und Streitfragen bist. Bitte hör mich geduldig an. Mein Leben, wie ich es seit meiner Jugend unter meinem Volk und in Jerusalem geführt habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt. Alle wissen es und können, wenn sie es wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, nämlich als Pharisäer. Und wenn ich jetzt vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusage, die er unseren Vätern gegeben hat, erfüllen wird. Unser ganzes 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht in der Hoffnung, diese Erfüllung erleben zu dürfen. Und wegen dieser Hoffnung, o König, werde ich ausgerechnet von den Juden angeklagt. Warum fällt es euch Juden denn so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zunächst allerdings hatte ich auch gemeint, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich auch getan. Ausgestattet mit einer Vollmacht der hohen Priester, brachte ich in Jerusalem viele Christen ins Gefängnis und wenn sie hingerichtet werden sollten, stimmte ich dafür. Und in allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Strafen zur Lästerung zu zwingen. In maßloser Wut verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. In dieser Absicht reiste ich dann, auch im Auftrag der hohen Priester und mit ihrer Vollmacht ausgestattet, nach Damaskus. Auf dem Weg dorthin sah ich mitten am Tag plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, o König, heller als die Sonne, das mich und meine Begleiter umstrahlten. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Ochsenstachel aus. Wer bist du, Herr? Fragte ich. Der Herr antwortete: Ich bin Jesus. Ich bin der, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen. Du sollst mein Zeuge sein von dem, was du heute erlebt hast und was ich dir noch offenbaren werde. Ich werde dich zu deinem Volk und zu fremden Völkern senden und dich vor ihnen beschützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, dass sie umkehren, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen, aus der Gewalt Satans zu Gott. So werden ihnen die Sünden vergeben und sie erhalten ein ewiges Erbe zusammen mit denen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören. Deshalb habe ich mich der himmlischen Erscheinung nicht widersetzt, König Agrippa, und verkündete die Botschaft zuerst in Damaskus und in Jerusalem, dann in Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Ich sagte den Menschen, dass sie ihre Einstellung ändern, zu Gott umkehren und durch ihre Lebensführung zeigen sollten, dass es ihnen damit ernst ist. Aus diesem Grund sind die Juden im Tempel über mich hergefallen und haben versucht, mich umzubringen. Aber Gott kam mir zu Hilfe und deshalb stehe ich bis heute als sein Zeuge vor den Menschen und ich bezeuge den Geringen und den Mächtigen nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat. Der Messias, sagten sie, muss leiden und sterben. Und er wird als Erster von den Toten auferstehen, um dem jüdischen Volk und allen anderen Nationen das Licht des Evangeliums zu bringen. Paulus, du bist verrückt geworden, unterbrach Festus ihn lautstark in seiner Verteidigungsrede. Deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn. Doch Paulus entgegnete: Ich bin nicht verrückt, hochverehrter Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Der König, zu dem ich so freimütig spreche, weiß, wovon ich rede. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von diesen Dingen entgangen ist. Das alles hat ja sich nicht in irgendeinem Winkel abgespielt. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du ihnen glaubst. Agrippa erwiderte: Gleich überredest du mich noch, Christ zu werden. Darauf sagte Paulus: Ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute hören, das werden, was ich geworden bin, ausgenommen natürlich diese Fesseln. Darauf standen der König, der Statthalter, Berenike und die anderen auf. Beim Hinausgehen unterhielten sie sich über Paulus. Der Mann verdient weder den Tod noch das Gefängnis, war das einmütige Urteil. Und Agrippa sagte zu Festus: Der Mann könnte jetzt frei sein, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte.
Die Geschichte, die wir gelesen haben, wie er gesagt hat, hat Jesus wahrgemacht auch im Leben von Paulus. Und wie hier heute, wir können das Gleiche bezeugen. Wir dürften Jesus begegnen. Wohl anders wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus. Wir dürften Jesus begegnen. Weil das, was er zugesagt hat, hält. Diese Geschichte ist ungefähr 27, 28 Jahre nach dem Tod von Jesu, nach der Auferstehung. Etwa 60 nach Christus. Die Welt, die Zeit geht weiter. Und diese Macht, die Jesus versprochen hat, diese Kraft der Auferstehung, sie ist Realität. Das nehmen Menschen in ihr Leben auf, die sich dafür öffnen. Paulus ist als Gefangener in Caesarea jetzt, nachdem er für Jesus mehrere Jahre unterwegs war, in ganz schwierigen Verhältnissen oft. Er wurde oft geschlagen, gelegentlich gesteinigt, gefroren hat er, in schwierigen Verhältnissen ist er unterwegs gewesen. Und hier dieser Zusammenhang mit Festus, mit König Agrippa, Berenike, seine Schwester, mit den höchsten römischen Offizieren, mit den angesehensten Leuten der Stadt in Caesarea Maritima, am Mittelmeer. Agrippa, Herodes, die Familie hatte schon einiges auf dem Rücken. Als Jesus geboren wurde, dann wollte einer der Herodes-Familie, wahrscheinlich der Großvater, von diesem Jesus töten. Und ein Herodes war an der Macht, als Jesus dann wirklich gekreuzigt wurde. Nachher ein anderer Herodes kam dafür auf, dass Jakobus getötet wurde und Johannes der Täufer und jetzt dieser. Und er hat die Gelegenheit, davon zu hören, dass dieser Jesus, der irgendwie ganz stark auch in der Familie mit verwickelt war, doch lebt. Gegen alle Macht der Römer, gegen alle mächtigen Macht der Herodes-Familie. Wenn wir schauen, in Jerusalem wurde Paulus verhaftet, und der Weg führte vielleicht über Joppe nach Caesarea Maritima. Zu Fuß unbedingt über 120 Kilometer. Es sei denn, er ist mit einem Schiff von Joppe nach Caesarea Maritima gefahren. Auf alle Fälle ist er nicht mit einem Auto bei Klimaanlage gefahren. Auch nicht mit einem Zug und nicht mit einem Bus. Das Beste wahrscheinlich könnte ein Pferd gewesen sein. Aber ich gehe davon aus, dass viele Kilometer er einfach mit der Linie 11 gemacht hat, und zwar zu Fuß. Caesarea Maritima, in jener Zeit eine ganz bedeutende Stadt. Steine zeugen davon, jetzt. Amphitheater, das, was noch übrig geblieben ist. Und jetzt Achtung, was steht hinten an der Wand? Jesus Christus, der Gleiche, derselbe, immer. Die Städte der Römer, sie vergehen. Wir hatten vor einigen Wochen die Gelegenheit, Pompeji zu sehen. Was uns aufgefallen ist, wie luxuriös und pompös die Römer gebaut haben, mit allen feinsten Möglichkeiten, die damals die Wissenschaft, die Architektur und die Ingenieure wussten. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört. 9 Jahre später, 70 nach Christus von den Römern, 9 Jahre später, 79, ganz überraschend, hat Vesuv die Luxusstadt Pompeji überrascht und unter sich begraben. Vielleicht gibt es da Zusammenhänge, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, Caesarea Maritima, ganz großartig auch gebaut. Und man findet da einen Stein mit der Aufschrift von Pilatus, auch von dem man meint, dass es ein Stein gewesen ist, der vielleicht als Schwelle gedient hat. Und wir konnten auch beobachten, dass es eine neue Ausgrabung gibt. Und man sagt dazu, das ist wahrscheinlich ein Gefängnis und vielleicht sogar das Gefängnis gewesen, wo Paulus damals mit anderen zusammen dann in Gewahrsam war. Und die Überreste von einer ganz luxuriös prächtigen Halle. Die Überreste. So, da kann man noch mehr sehen in Caesarea Maritima. Die Reste einer prunkvollen Halle. Paulus ist gestorben. Christen sind gestorben. Kaiser sind gekommen und gegangen. Aber Jesus bleibt. Wie er gesagt hat, diese Zusage, wie Paulus das den Herrschaften dann sagt, diese Hoffnung, für die bin ich unterwegs, von der bin ich begeistert. Und ich hätte gerne ihr Wert, so wie wir, so wie ich, nur nicht in Fesseln. Was macht diese Realität mit Paulus? Sie bringt ihn unterwegs, sie lässt ihn durchtragen. Und das ist auch die Frage, die wir uns stellen wollen. Und unterwegs, wo er in Missionsreisen war, da hat er zu den Römern einen Brief geschrieben. Und in diesem Brief können wir nachlesen, wenn nun der Geist von dem in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, was dann? Dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen. Eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Das ist nicht eine Hoffnung, wie wir manchmal sagen, ich hoffe, es wird vielleicht regnen. Das ist in Zonen der Trockenheit sehr wichtig. Und dann sind manchmal Wolken, die aussehen wie Regen, einfach leer. Dann ist es eine leere Hoffnung gewesen. Wir sprechen hier von einer lebendigen Hoffnung. Lebendig deswegen, weil dahinter der lebendige Herr steht. Gottes Kraft ist unsichtbar präsent. Heute Morgen sind wir aufgewacht und wir haben uns keine Sorgen darüber gemacht, dass nicht genug Sauerstoff da wäre. Das wage ich zu behaupten. Weil eigentlich immer genug ist. Wer macht das? Das Licht, das existiert draußen, wer macht das? Die physischen Gesetzmäßigkeiten, dass heute unser Auto dastand als Auto und nicht als Honig oder als sonst was. All das wird aufrechterhalten von einer Macht und diese Macht ist unser Schöpfergott. Und genauso hat er auch die geistlichen Gesetzmäßigkeiten festgelegt. Und dann, nachdem Paulus dann nach Rom gebracht worden war, das ist eine längere Geschichte, können wir nachlesen, Apostelgeschichte 27 und 28, aus dem Gefängnis hat er dann den Gläubigen in Philippus geschrieben, ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Im Gefängnis. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die ich durch den Glauben an Christus habe. Auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und dem Glaubenden zugesprochen wird. Das ist heute eine Realität, so wie wir Sauerstoff atmen. So wie, wenn man eine Sache loslässt und sie nach unten fällt. Wir sprechen von der Anziehungskraft. Paulus schreibt weiter, ich möchte Christus erfahren und die Kraft seiner Auferstehung, aber auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Diese Zusage, diese Hoffnung, die hat dem Paulus die Kraft gegeben. Wir leben in einer anderen Zeit wie Paulus. Aber diese Kraft der Auferstehung ist die gleiche geblieben. Was macht das mit mir? Was macht das mit mir in Europa? Was macht das mit mir in Südamerika oder auf einem anderen Planetenpunkt? Was macht das für mich als Mutter von Kleinkindern? Ich kann diese kleinen Kinder, die ich pflege und besorge, manchmal durch viele Stunden in der Nacht als die Geschöpfe Gottes sehen, für deren ich jetzt Gottesdienst mache, während ich Windel wechsle, während ich das Kind besorge. Leute, wenn unsere Mütter sich nicht um uns gekümmert hätten, wenn unsere Väter sich nicht um uns gekümmert hätten, dann wären wir wirklich nicht weit gekommen. So, was die Mütter heute machen, für die Kleinen, für die Größeren, ist ein toller Gottesdienst. Sehr oft im Stillen und sehr oft von uns Männern nicht mit genug Dank gewertschätzt. Was macht diese Zusage, diese Hoffnung mit einem Arzt? Er sieht die großen Möglichkeiten, die er hat, in dieser Wunderwelt des Körpers, in dem Gott als Tempel wohnen will, zu helfen und als Gottes Handlanger medizinisch unterwegs zu sein. Aber er stellt auch immer wieder fest, dass die Grenzen knallhart sein können. Da haucht der Mensch den Odem aus und er kann nichts machen. Diese beiden Seiten lebt er. Und ich denke, wenn ein Arzt dieses im Hintergrund hat, dann kann er sich als ein ganz großartiger Gottesdienst, Handlanger Gottes sehen, unterwegs für die Gesundheit von Kindern, für andere. Mit diesem Respekt, mit dieser Demut, dass der Herr das letzte Wort hat. Und das kann ihn trösten. Er kann nicht mehr als eben Handlanger sein. Was macht das mit mir, wenn ich im Alter fortgeschritten bin? Und da möchte ich euch ein Erlebnis erzählen, das für mich zu heiligen Momenten wurde. Eines Tages ruft mich ein Bruder an, von dem ich wusste, dass er schon nur wenige Wochen zu leben hatte. Leberkrebs. Ich brauche, dass du mir in der Bibel, von der Bibel her, einige Fragen beantwortest. Wow. Keine einfache Sache. Ich fuhr zu ihnen und dann hat er gesagt, ich kann mir das alles im Google selber nachlesen. Aber jetzt kann ich das nicht. Ich könnte, aber jetzt kann ich das nicht. Jetzt brauche ich Hilfe. Und du als mein Pastor, du kannst mir helfen. Etwa eine halbe Stunde. Dann habe ich gefragt, kannst du dich erinnern, wo du Jesus mal die Tür aufgemacht hast? Ja. Gut, was lesen wir dazu? Welche Zusage haben wir dafür? In Johannes 1, 12 und 13, da haben wir diese Zusage, dass allen, die Jesus aufnahmen, dass er ihnen das Recht gab, Kinder Gottes zu werden. Wenn das heute Menschen machen, da tritt eine ganz neue Genetik ein, eine himmlische. Das sind die, die an seinen Namen glauben. Sie erhielten das nicht aufgrund natürlicher Abstammung durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes. Bruder, so und so, kannst du dich daran erinnern, dass du das mal gemacht hast? Ja. Gut, dann haben wir das klar. geboren aus Gott, Kind Gottes, Erbe Gottes. Wissen, dass in ein paar Wochen der Odem ausgehen kann. Gezeugt mit ewiger Genetik. Und dann das nächste Wort. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat, erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Bruder, darauf darfst du dich in den nächsten Tagen konzentrieren, auf diese Herrlichkeit aufgrund von Gnade und Wahrheit. Nächste Zusage. Wie konnte es denn sein, dass du, dass ich als Erbe, als Kind Gottes werden könnten? Nun, die Zusage ist in Römer 5, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, so haben wir das auch von Paulus gehört, haben wir Frieden mit Gott. Und das ist unwahrscheinlich wichtig. Das kann ich nicht ganz nachempfinden. Was ein Mann, was eine Frau empfindet, wenn sie weiß, meine Lebenszeit sind noch ein paar Wochen, und dann dieses zu lesen und sich darauf verlassen, Glauben, Vertrauen, Frieden mit Gott. Was gewesen ist, ist gewesen. Umblättern. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben. Bruder, du hast ihn damals eingeladen. Das geschah im Glauben. Und jetzt leben wir im Glauben. Wir können es nicht sehen, wir können es nicht fassen, wir können es nicht erklären. Wir vertrauen darauf, diese Zusage. Und die Hoffnung, mit der wir nun die Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen, erfüllt uns mit Freude und Stolz. Viele hier sind bereits 50 und mehr. Ich bin über 50. Ich weiß, in den nächsten 30 Jahren kann das auf mich zutreffen. Es sei denn, ich werde 100. Aber wir wissen das. Und diese Zusage, die Gott uns gibt, diese Hoffnung, aufgrund von dem, dass der König bezahlt hat, das Lösegeld. Aufgrund von dem, dass dieser König auferstanden ist und uns das zusagt. Ja, aber da waren in meinem Leben Sünden. Was ist mit denen? Ich habe Jesus eingeladen, ich habe das im Vertrauen angenommen, aber da waren trotzdem immer wieder Sünden. Und da haben wir dann zusammen 1. Johannes 1, 8 und 9 gelesen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Angesichts des Sterbens ist das sehr hart. Menschlich Gefühl. Aber es ist die direkte, gute Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Dieses Wort vergeben können wir auch so sagen, dass er unsere Sünden fortschickt. Er lässt sie fallen. Er sieht sie nicht mehr. Das ist das, was Jesus am Kreuz, wenn wir das auch so sagen wollen, Herr, Vater, lass sie gehen. Vergib ihnen. Halte sie nicht fest. Du hättest das volle Recht, sie am Kragen festzuhalten. Lass sie gehen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Bruder, sagte ich ihm, wenn da Sünden sind und du erinnerst dich, das ist der Weg, den Gott uns zeigt. Und das ist die Zusage. Er ist treu, vergibt, reinigt. Und Gerechtigkeit ist da. Das waren so vielleicht 20 Minuten. Dann sagt er, das reicht. Gottes Wort, gib mir Frieden. Was macht das mit mir als Student in der Bibelschule? Wir haben das mit diesem Wort zu tun, das einem Sterbenden den Trost geben kann, den er braucht. Das ist ganz anders, als wenn wir einen Philosophen lesen oder wenn wir die Tageszeitung lesen. Es ist ganz anders. Und das kann in uns Bibelstudenten einen tiefen Respekt geben. Und das kann uns auch ermutigen und trösten, wenn wir nicht alle Antworten haben. Damals zu unserer Studienzeit sagte unser Lehrer Dr. Lehrle, wenn ihr nicht alles versteht, dann lest halt weiter. Und lest nochmal. Und lest wieder. Diese Zusage, diese lebendige Hoffnung, was macht es mit mir als Arbeitnehmer, als Arbeitsgeber, als Prediger? Montag in der Woche, wenn wir im Geschäft sind, wenn wir arbeiten, als Unternehmer oder als Arbeitnehmer und wir Menschen begegnen, dann ist in jedem Menschen dieses drinnen, dass er diese Zusage haben darf, haben sollte und sich darauf einlassen kann und ich kann der Handlanger sein. Ich kann ein Beispiel sein. Das lässt mich den Arbeitnehmer anders sehen, wenn ich Arbeitgeber bin. Und das lässt mich als Arbeitnehmer meinen Chef anders sehen. Und wir können noch vieles andere dazu sagen. Was macht diese Zusage für mich als Prediger, als Pastor? Ich habe keine Macht, zu beweisen, dass es stimmt. Ich kann es aber beobachten. Und das ermutigt mich, neu uns daran zu erinnern, auch Leute, wenn es schwer ist, auch wenn ich längst nicht alle Antworten habe, uns auf Gott, uns auf Jesus, uns auf sein Wort zu fokussieren. Und im Hebräerbrief lesen wir, ja, auf uns, die wir an Jesus glauben, wartet das unerschütterliche Reich. Deshalb wollen wir dankbar sein. Denn dadurch dienen wir Gott. Gottesdienst, während wir dankbar sind. Wie es ihm gefällt, in Ehrfurcht und heiliger Scheu, denn auch unser Gott ist ein vernichtendes Feuer. Gott ist voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Aber es hat auch diese Klarheit als läuterndes Feuer. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und dieser, der das gesagt hat, der ist auch treu, wenn er uns sagt, ich bin bei euch alle Tage. Was macht dieses mit mir, mit dieser Realität, 24x7, kurz vor dem Einschlafen, nach dem Aufwachen, während wir arbeiten, während wir unterwegs sind, im Auto oder sonst wo. Wir können uns diese Frage immer wieder stellen. Was macht es durch mich? Nun, diese Realität, die will in meinem Leben mich dahin polieren, dass ich diesen Herrn Jesus ähnlicher werde. Wo bringt es mich hin? Ich bin mit Jesus unterwegs. Und mein Ziel ist eine Vaterwohnung beim König. Da stand mal ein Palast. Am Mittelmeer. In jener Zeit das Beste vom Allerbesten. Heute können wir staunen über die Ruinen und über die paar Überreste, die da sind. Liebe Geschwister, halten wir fest. Den schönen Spruch, das schöne Wort, das wir an der Wand geschrieben haben hier. Derselbe, Jesus Christus, auch dann, wenn niemand Antworten hat, wenn wir wissen, dass wir vielleicht demnächst unseren letzten Odem machen werden. Auch dann, wenn wir vertrauen, dass wir noch 50 Jahre Leben haben und noch heiraten wollen und. Das macht einen Unterschied. Wie er gesagt hat, er ist auferstanden, ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Lasst uns kurz danken. Dir, treuer Vater, danke ich für diese genialen Worte, für diese genialen Ideen, die du gegeben hast. Und dir, Herr Jesus, danke ich, dass du für mich, für alle Menschen, das Lösegeld mit Leben und Blut bezahlt hast. Und ich bitte dich für mich, für uns, dass wir in Dankbarkeit das wertschätzen in unserem alltäglichen Leben. Dass es uns tröstet, dass du allezeit mit uns, bei uns bist und dass du uns wachsen lassen willst im Vertrauen und im Gehorsam und in der Nachfolge dir gegenüber. Ich bitte dich, dass du einem jeden, der zuhört, mit deinen Liebessignalen immer wieder begegnest und ihn aufrichtest, sättigst und tröstest. Amen.